Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Miriam und Modelagentin. Willkommen bei The Models Voice. Heute habe ich einen absoluten Special Guest im Studio. Director Talent Casting. Ist das richtig?
Das ist komplett richtig.
Für Vogue, GQ, Glamour und AD. Wow. Ich bin so happy. Ich habe ihn angerufen. Ich habe gehofft, dass du, ja, du hast sofort zugesagt, bei unserem Podcast mitzumachen.
Habe ich wirklich sofort zugesagt?
Du hast sofort zugesagt.
Das ist sehr ungewöhnlich.
Du hast gesagt, finde ich mega, ich bin gerade im Skiurlaub oder du warst gerade im Urlaub, ich melde mich nächste Woche.
Ich erinnere mich noch an diesen Anruf und dann ich stand tatsächlich auf so einer Dachterrasse und mir dachte so, Miriam, was, jetzt fragt sie wieder, willst du ein Ghostie machen oder sonst irgendwas?
Habe ich nie.
Und dann kam dieser Anruf und dann ich so, ja, es hört sich eigentlich ziemlich spannend an. Aber habe ich wirklich direkt ja gesagt?
Ja, du fandst die Idee gleich super und hast gemeint, du hattest schon mehrere Anfragen, aber meine würdest du machen.
Ja, das stimmt.
Da war ich ein bisschen, da war ich sehr stolz drauf.
Bauch gepinselt.
Genau.
So machtest du.
Ja, ja, wir haben ihn nicht dafür bezahlt, dass er hier ist. Nein, auf gar keinen Fall.
Nein.
Nein. Aber es ist total spannend, das Ganze jetzt mal von einer Kundenseite zu sehen. Ich meine, Casting, Schlagwörter reichen ja schon. Vogue, GQ, Glamour. Mehr muss ich da, glaube ich, gar nicht sagen.
Das ist ein unaussprechlicher Titel, ehrlich gesagt.
Ja. Deswegen, wir kürzen es ab. Manche sagen Casting-Direktor.
Einfach Dominik Reich.
Dominik. Oder das Wimmerle. Das habe ich von dir gelernt.
Ja, das kommt aber gleich erst noch. Wer mich Wimmerle nennen darf und wer nicht, das kommt gleich noch.
Ich glaube, die erste und die allerwichtigste Frage ist, wie wird man Director Talent für Vogue, GQ und Glamour?
Und AD.
Und AD, sorry. Sorry, AD.
Just kidding. Das ist tatsächlich eine Frage, die hört sich sehr, sehr kurz an, aber da muss ich ein bisschen ausschwenken.
Take your time.
Ja, das wird jetzt eine längere Geschichte für alle, die keine Lust haben, bitte jetzt abschalten. Und für diejenigen, die es interessant finden, bleiben bitte dran. Also mein Werdegang ist wirklich tatsächlich ziemlich ungewöhnlich, weil diesen Job Casting Director kannst du ja nicht richtig lernen. Das ist kein Ausbildungsberuf, da gibt es kein Studium dafür. Und ich wusste tatsächlich auch erstmal, dass es diesen Job gibt, wusste ich selber erstmal gar nicht so. Das hat sich alles so ein bisschen entwickelt und das würde ich euch wahnsinnig gerne in diesem Podcast erzählen. Also erstmal vielen Dank,
Miriam.
Wir
sind jetzt schon total spannend.
Ich muss für die Einladung.
Ich habe schon ein bisschen reingehört und es ist wirklich spannend.
Die Generalprobe war schon so gut.
Die Generalprobe war schon so gut.
Wir können es nur verkacken heute. Ja. Nein, Spaß. Also, angefangen habe ich tatsächlich eine Ausbildung. Also, ich wollte immer Zahnmedizin studieren. Mein Papa ist Zahnarzt, ja. Ich spoilere mal ganz kurz, aber mein Abi hat leider gar nicht dafür gereicht. Ich glaube, ich würde heute noch im Wartesemester sitzen. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, so, nee, Dominik, das machst du jetzt nicht. Jetzt wartest du nicht, bis du einen Studienplatz kriegst. Und dann habe ich gesagt, was könnte cool sein irgendwie? Und ich fand irgendwie immer, ich fand diese Atmosphäre in Hotels cool, ich mochte das gerne, das hat irgendwie was. Ich fand, so ein Hotel hat immer was Internationales. Und dann habe ich gesagt, warum nicht eigentlich eine Hotelfachausbildung machen, / Restaurantfachmann, das geht ja alles einher. Und habe dann angefangen,
Dafür hat's Abi noch gereicht.
Da hat's Abi gereicht, weil da war der NC nicht ganz so hoch. Und dann habe ich angefangen, Bewerbungen zu schreiben und habe gesagt, wo würdest du gerne hin? Und ich war früher immer mit meinen Eltern relativ häufig in Hamburg und mochte Hamburg gerne, obwohl ich aus München komme. Und das ist ja eigentlich so Norden, so für diejenigen, die in Bayern sind, ist ja irgendwie nicht ganz so attraktiv. Aber ich mochte Hamburg richtig gerne. Und habe gesagt, so, hey, das ist ein ganz tolles Hotel, da habe ich mal übernachtet, es ist für Jahreszeiten. I give it a try. Ich schreibe meine Bewerbung dahin. Und dann hat es wirklich, also haben sie mich eingeladen zum Vorstellungsgespräch, dann machst du so ein Assessment Center, blablabla. Und hat dann auch geklappt am Ende des Tages. Also dann durfte ich die Ausbildung dort machen. Und ich sage bewusst durfte die Ausbildung machen, weil das ist natürlich, das ist ein ganz, ganz, glaube ich, mittlerweile auch eins der 100 besten Hotels auf der ganzen Welt. Das, glaube ich, ist ja wieder ausgezeichnet worden. Deswegen ist es tatsächlich wie so eine Ehre, dass du da deine Ausbildung machen darfst. Und dann machen die das auch relativ smart in 4 Jahreszeiten. Ich weiß nicht, ob das andere Hotels auch so machen. Die machen erst, dass du ein halbes Jahr quasi Probezeit hast dort. Und dann beginnst du wirklich erst mit deiner 3-jährigen Ausbildung. Weil diese Hotelausbildung, ich habe es immer gesagt, ist immer wie ein schickeres Militär. Also das ist wirklich wie so ein Drill. Und das hat mir wahrscheinlich sehr, sehr gut getan. Ich glaube, meine Eltern sind heute noch dankbar, dass ich das gemacht habe. Und dann habe ich wirklich dieses halbe Jahr da komplett durchgezogen. mit Frühstücksdienst um 5 Uhr aufstehen und solche Scherze. Und hab, ja, brutal. Und hab da echt durchgezogen. Und mir hat das richtig Spaß gemacht. Also ich habe die Leute gar nicht verstanden, die gesagt, du bist so anstrengend. Also ich fand das wirklich, mir hat das Endbock gemacht, muss ich sagen. Und dann angefangen mit der regulären Ausbildung 3 Jahre. Ich erzähle jetzt nicht über jedes Lehrjahr, was ich da gemacht habe. Ich habe natürlich auch Betten gemacht, ich habe im Housekeeping, ich war in der Küche, ich war überall.
Ganz bodenständig. Sehr
bodenständig. Und dann, letzte Station, drittes Lehrjahr ist immer Sales und Marketing, also eine Station davon. Du bist natürlich nie ein Jahr im Sales und Marketing. Und dann, das war aber mit einer meiner letzten Stationen. Und da komme ich schon zu meiner allerersten Mentorin. Und ich habe so ein paar mehr auf meinem Weg irgendwie gehabt, die wirklich mich unterstützt haben. Und eine davon war wirklich meine Director Sales and Marketing im 4-Jahreszeiten. Damals hat sie noch im 4-Jahreszeiten gearbeitet. Judith Fuchs-Eckhoff. Die hat irgendwas in mir gesehen, was ich selber nicht gesehen habe wahrscheinlich. Und rief mich irgendwann eines Abends an, als ich bei ihr in ihrer Abteilung gearbeitet habe. Und rief mich an und ich schon ganz panisch in meinem Telefon. Oh Gott, nein, was ist jetzt? Und ruft die mich so spät an, meine Chefin irgendwie. Ich habe schon gedacht, im dritten Jahr, die feuert mich jetzt. So, dann bin ich rangegangen, so, hallo. Und dann meinte sie so, ja, hier ist Judith Fuchs-Eckhoff, hallo. Und dann hat sie mir eben erzählt, dass eine Position, eine Stelle frei wird in ihrem Team, die ganz spannend wäre, die sie sich super gut vorstellen könnte für mich. Und dann sage ich, das ist ja hochinteressant, was denn für eine Position? Und dann sagte sie, ja, von unserem Group Sales Coordinator, so hieß diese Position damals. Und das muss man sich so vorstellen, es gibt immer in so Luxushotel immer eine Person, die so für die ganzen Celebrities, VIPs zuständig ist, die sich um die Anreisen kümmern, dass die Zimmer richtig vergeben werden und so. Und das war diese Position eben. Und dann habe ich gesagt, das ist ja großartig. War ja immer so ein bisschen affin, was diese Welt angeht. Und gesagt, das finde ich mega. Habe wirklich auch sofort, wie bei dir, gleich
sofort
ja gesagt.
Ich
hab, damals konnte man nicht großartig verhandeln nach der Auswählung. Das war take it or leave it. Und ich habe es genommen sozusagen. Und es war ganz, ganz großartig. Ich habe dann dort angefangen nach meiner Ausbildung, die ich, by the way, sehr gut bestanden habe. Kleiner Spoiler. Und,
Strebala.
Und habe dann da gestartet in 4 Jahreszeiten und war dann insgesamt, glaube ich, noch 2 Jahre habe ich das gemacht, so als Group Sales Coordinator. War toll, habe mega tolle Leute kennengelernt, wirklich. Also so von Tracy Chapman über Whoopi Goldberg, natürlich habe ich geliebt, wer nicht.
Feier Whoopi Goldberg.
Ich auch sehr
größte
sogar.
Größte Sister Act-Fan aller Zeiten.
Ja, und Whoopi Goldberg ist, glaube ich, die, darf man das sagen? Ja, ich sag's einfach, ist der größte Schwibbogen-Fan, ich glaube, so heißt es, diese Weihnachtsbögen, die man ins Fenster stellt zu Weihnachten. Und sie kam irgendwie an irgendeinem Adventswochenende kam sie und wollte wirklich komplett alle Schwibbögen kaufen aus diesem Hotel. Also eine so eine lustige Story, die ich dazu erzählen habe. Also davon gibt es mehrere. Genau. Und habe das dann gemacht und war aber dann nach 2 Jahren, habe ich gedacht, so, boah, bin ich insgesamt 5,5 Jahre im Hotel, also an einer Station. Das ist schon sehr, sehr lange. Also da war ich noch ziemlich jung. Das ist eine lange Zeit. Und hab dann, typisch Dominic-like, von einer Sekunde, naja, vielleicht 2 Sekunden, meine Schwester war nämlich in der Zeit gerade in Australien, in Melbourne. Und ich bin mit meiner Schwester super, super eng. Also wir sind echt immer, haben wir gesagt, wie siamesische Zwillinge.
Bei der Geburt getrennt.
Wirklich. Sie sieht auch genauso aus wie ich eigentlich. Und haben immer ständig telefoniert. Und dann hat sie gesagt, Dominic, das wäre so dein Ding in Australien, du musst herkommen. Ich habe gesagt, wenn meine Schwester das sagt, also das kann nur gut sein. So, die kennt mich so gut. Und dann habe ich wirklich von einer Sekunde auf die andere, ich habe meine Wohnung gekündigt, meinen Job gekündigt, meine Mama einen halben Tobsuchtsanfall bekommen, ist, ich glaube, 2 Tote gestorben. Und dann gesagt, das kannst du doch nicht machen, der Job. Und so, so toll, irgendwie so eine Hotelkarriere aufzugeben, um nach Australien zu gehen, um nichts zu tun, das geht nicht. Ich sage, Mama, ist so, ich habe gekündigt, ich habe die Wohnung gekündigt, ich zisch ab. 10. Mai, ich werde ich nie vergessen, mein Flieger gegangen nach Melbourne. So, ich in Melbourne angekommen mit meiner Schwester, die mich abgeholt, alles schön. Ich wollte eigentlich einfach mal nach 5 Jahren, 5,5 Jahren harter Arbeit einfach ein bisschen so, ich will nicht sagen chillen, aber einfach mal so ein bisschen auch was von der Welt sehen, einfach was anderes machen. Und dann, wie es der Zufall möchte, ich traue mich das gar nicht laut zu sagen, aber damals war das, das ist wirklich lange her, ich möchte auch nicht sagen, wie lange es her ist, weil dann kann man...
Könnte man erraten, wie alt
könnte man
das
erraten.
Ist ja das große Geheimnis. I know, ich weiß.
Ich sage euch die in meinem Team jetzt und ich spoile schon mal ganz kurz, sie sagen immer, weil die werden ganz oft gefragt, wie alt ist Dominic eigentlich? Und dann sagt sie immer als Antwort, das darf ich nicht sagen, ich glaube, das ist ein absoluter Kündigungsgrund. Nein, so ist es nicht, ich habe damit gar kein Problem, wie alt ich bin, ich würde es auch jedem sagen.
Du bist zeitlos.
Absolut. Mhm. So. Dann, damals zu dieser Zeit, war das mega in so Abercrombie Fitch-Läden zu gehen. Und ich wollte natürlich in Australien auch in so einen Laden gehen. Gemacht mit meiner Schwester. Und die Australier sind wirklich, das beeindruckt mich heute noch, die sind so super offen, aber die meinen das, glaube ich, auch wirklich. Also die fragen nicht so, hey, how are you, drehen sich um und du hast gar nicht die Chance zu antworten, sondern die meinen es wirklich so.
Und wie, wenn du in New York bist und ja, so. Du denkst als Deutsche, oh, alle sind so freundlich zu mir, aber...
Du denkst bei Starbucks, oh, that's kind, ich habe einen neuen Freund gefunden, aber dann denkst du dir so, genau. Interessiert überhaupt nicht, one tall latte, auf Wiedersehen, next. Und dann war das irgendwie so krass und dann... war dieser Verkäufer, Jason hieß der, ich werde es nie vergessen, war wahnsinnig nett und meinte so, hey, was machst du hier? Und du bist, habe ich ihm erzählt, gerade angekommen. Und dann meinte er, wie lange hast du vor, hier zu bleiben? Sag ich, du, erstmal jetzt für ein Jahr und so, mal sehen. Und ob ich irgendwie auf der Suche nach einem Job bin. Und sag ich, nee, erstmal nicht, ich komme ja gerade aus meinem Job und wollte so ein bisschen rumreisen und so. Und dann meinte er, was hast du denn gemacht? Sag ich, ja, I worked in Hospitality. Und er meinte so, ach, das ist ja super interessant. Er hat nämlich ein schwules Pärchen, ein schwules Couple. Einer davon ist tatsächlich auch Deutscher, die ein Restaurant aufgemacht haben und haben aber so wirklich keine Ahnung, wie das funktioniert, haben es einfach mal gemacht, weil die kommen irgendwie aus der Friseurbranche und so, aber fanden,
ja. Warum nicht dann ein Restaurant aufmachen?
Total, ne? Hab ich auch gedacht. Und da habe ich gesagt, das ist eigentlich entspannend und jetzt pass auf, das war so krass und es hat mich nachhaltig beeindruckt und dann hat er in dem Abercrombie & Fitch Laden sein Telefon rausgeholt, hat diese Leute dort angerufen, Gerhard und Dwayne, ich werde den Namen nie vergessen von den beiden, und sagt, hey, ich habe hier jemanden, der ist super, der hat in Hospitality gearbeitet, wie sieht's aus, wollt ihr den nicht mal anschauen, der schaut nach einem Job. Die sofort gesagt, ja, sofort, schick ihn rüber. Dann gesagt, ja, stopp, können wir gerne machen. Mache ich aber nur, wenn meine Schwester quasi mitgeheiert wird. Ohne geht's nicht. Und meine Schwester hat natürlich gar keine Ahnung gehabt von Gastronomie, die konnte noch nicht mal einen Teller oder irgendwas tragen.
Ich sag, aber wurscht. Du bist ja der perfekte Lehrer für sie gewesen.
So nämlich, dann habe ich gesagt, das kann gar nicht schief gehen, so, das ist aber die Bedingung. Und dann sind wir da hingegangen, meine Schwester und ich, am nächsten Morgen, Miriam, du wirst es nicht glauben, es war so lustig, es war in so einer ganz tollen Gegend in Melbourne, in Torrick, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, in Hamburg, Blankenese so ein bisschen, also so richtig schick. Und da hingegangen, super tolle Leute gewesen und die haben uns sofort eingestellt, blind. So, wir gestartet, Sophie und ich, das war der absolute Kracher. Also hatten wir da schon wieder einen Job. Also war einfach toll und irgendwann mal ging es so weit, dass ich dieses Restaurant irgendwann geleitet habe. Und dann war es natürlich, das war richtig, also es hat Spaß gemacht. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, also natürlich war ich wieder in dieser, natürlich wieder Gastronomie und Hotellerie. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so lief mein Visum aus mit meiner Schwester und dann gesagt, was machen wir jetzt? Wir sind noch ein bisschen verlängert, du kannst es dann immer noch so ein halbes Jahr verlängern und noch ein bisschen reisen und dann sind wir viel in Kambodscha gewesen, in Thailand und so und dann ging der Weg irgendwann wieder zurück nach Deutschland. Gesagt so, okay, jetzt wird's aber serious, Mama macht Stress, Papa macht Stress, also wieder in Deutschland angekommen. So.
Wie alt warst du denn eigentlich ungefähr zu dem Zeitpunkt? Nur so Pi mal
Daumen? Ja, da war ich glaube vielleicht 22 oder so. Mhm. Und dann Mama Stress gemacht, so, du bist jetzt hier in Deutschland wieder. Kein Job, also Australien, die Zeit war schön, das hast du genossen, das ist okay, aber so, jetzt bitte einen Job suchen. Und dann, das hätte ich nie vergessen, kam Judith, das ist eine sehr gute Freundin von meiner Schwester, stand bei uns wirklich so ganz random im Türraum, also hey, und was macht ihr jetzt? Und dann sag ich, du, gar keine Ahnung, meinst du, du wirst es nicht glauben, ich habe eine Freundin, die hat eine PR-Agentur, die hat damals zu dem Zeitpunkt kommissarisch Louis Vuitton irgendwie betreut und Dior, die sitzt in Hamburg. Die sucht jemanden und die mag wahnsinnig gerne Leute aus der Hotellerie, weil die einfach gut arbeiten können, organisiert sind, Klammer auf Klammer zu, vielleicht auch nicht ganz so teuer sind. Und magst du dir das mal anhören? Das wäre doch, glaube ich, was für dich. Und sag ich, das finde ich großartig. Ich wollte nämlich immer, also das war schon immer lustigerweise so ein bisschen so ein Ding von mir. Meine damalige Chefin hat auch gesagt, Dominik, eigentlich musst du in die Mode gehen. Irgendwie, du liest diese Hefte auch immer und so und du siehst auch irgendwie ganz cool aus und modisch aus irgendwie.
Das kann ich bestätigen. Für alle, die wissen wollen, wie er ausschaut, in den Shownotes findet ihr seinen Instagram-Link.
Und dann könnt ihr, genau. So.
Aber keine Bewerbungen an ihn schicken.
Nein. So, und dann pass auf. Und dann habe ich Antje, so hieß sie, oder heißt sie nach wie vor, angerufen und gesagt, wollen wir uns mal treffen? Ich habe den Kontakt von der Judith bekommen und dann sagt sie, ja, total gerne. Dann waren wir essen in Hamburg, Mittagessen und haben uns total gut verstanden. Ne? Und dann haben wir auch hier Nägel mit Köpfen sofort gemacht. Und das, ich finde, das ist immer super wichtig, das hat mir auch voll geholfen, dass wenn man so ein gutes Bauchgefühl bei irgendwas hat, dass man einfach zusagen muss. Und ich hatte ein gutes Bauchgefühl.
Ich gehe auch immer nach Bauchgefühl, immer. Komisch.
Ich auch.
Ich bin gar nicht so kopflos, ich gehe immer, Bauchstimme sagt mir das schon immer.
Ja, und lustigerweise, es stimmt bislang immer zum Glück. Also knock on wood, ich hatte bislang immer Glück. Und dann habe ich dort angefangen, in dieser PR-Agentur, hatte natürlich überhaupt gar keine Ahnung, was man da macht. Ich will da jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Jeder, glaube ich, weiß ein bisschen, was man in der PR macht. Und dann,
ehrlich, okay. Nicht.
Okay. Wenn ich ganz ehrlich bin, du betreust quasi eine Marke und bist dafür zuständig, dass diese Marke, also Dior oder Louis Vuitton oder wie sie alle heißen, quasi relativ häufig in Heften abgebildet werden, die Kollektion. Und bist viel unterwegs, bist viel am Connecten und das hat mir total gelegen, weil natürlich im Hotelfach bist du jemand, der sehr offen ist, immer mit Leuten zu tun hat. War viel mit Redakteuren auch essen und das war so mein erster Step, ehrlich gesagt, in diese Fashion-Branche. Und das mochte ich gerne. Du hast mit ganz vielen unterschiedlichen Charakteren zu tun gehabt. Das war auch manchmal ein bisschen challenging, weil die natürlich dich sofort entlarven, wenn du das nicht, sag ich mal, von der Pike auf kannst. Ich fand es aber cool und ich fand es spannend irgendwie. Ich hatte nie Angst vor sowas. Ich hatte auch keine Angst, wenn ich was nicht konnte oder so nachzufragen. Also finde ich nach wie vor heute noch wichtig. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, sage ich in meinem Team immer auch, wenn ihr was nicht wisst oder was nicht könnt, bitte nachfragen. Ich finde, das ist super wichtig.
Und dann lernt man so halt, ne?
Also und man lernt nie aus. Ich mache ich mache auch Fehler und ich so fertig. Man muss dazu stehen und dann ist es so. Naja, und dann bist du natürlich in der PR-Agentur auch dafür zuständig, dass du auf den Fashion Weeks bist. Das war, also dieses Erlebnis werde ich nie vergessen, war ich auf einer, ich glaube, es war sogar Haute Couture von Dior und das werde ich nicht vergessen, mit Antje, wir in diesen Backstage-Raum gegangen, ein Gewusel. Das ist ein organisiertes Chaos, habe ich es immer genannt. Das fühlt sich an so, es ist laut, es wird geföhnt, es wird geschminkt, die Models rennen von A nach B und das Backstage-Fotografen und das war für mich so eine Welt, oh mein Gott, ich habe richtig gemerkt, das finde ich ganz toll. Das ist genau da meine Welt.
Ich hier gehöre ich hin.
Genau, so. Also wirklich so. Das fand ich großartig. Und dann, da gibt es eine ganz schöne Anekdote. Also für all diejenigen, die nicht so wissen, wie es so Backstage abläuft und so, das ist ganz lustig. Die Modelle haben immer so zugewiesene Plätze und an den Spiegeln stehen meistens immer, damals war das zumindest so, ich weiß, ob es heute auch noch so ist, immer so Nummern an den Spiegeln und ich werde nie vergessen, auf Spiegel Nummer 8 oder Platz Nummer 8 saß Toni Gahn.
Das deutsche Topmodel.
Ja, und damals hat Toni, ich weiß nicht, wie alt Toni war, ich kann es euch nicht sagen, vielleicht gerade frisch 18 geworden, I don't know. Und alle, wirklich jede PR, also jeder PR-Agent, jeder Agent generell und jeder Fotograf so, wer ist denn dieses unfassbar schöne Mädchen auf Platz 8 und ich ganz stolz, weil ich sie kannte. Ich so, das ist Toni Gahn aus Deutschland. Also, oh no, she's so incredible. Also das war ganz, ganz toll. Und da habe ich mein kleines, werde ich nie vergessen, war ich ganz stolz, mein Firmentelefon, mein Firmen-Blackberry, damals hat man noch Blackberries gehabt, rausgeholt und so Behind-the-Scenes-Bilder gemacht und so Bilder mit der schlimmsten Auslösung.
Ja, diese war ja noch richtig schön verpixelt.
Verpixelt, alles, ne? Und wirklich eigentlich aus der Hölle, diese Auflösung. Ich so Bilder gemacht und ich wünschte, ich hätte mir diese Bilder damals schon irgendwie, weiß ich nicht, ge-retransfert oder ge-WhatsAppt, also ich weiß nicht,
was es alles zu dem Zeitpunkt nicht gab.
Ja. Ich habe kein WhatsApp. Doch, ich glaube, WhatsApp kam gerade. Keine Ahnung, habe ich aber nicht gemacht und war super, super. Also ich war einfach im Glück, auch in Paris zu sein. Das war für mich ganz, ganz toll irgendwie. Und habe das dann, glaube ich, 2 Jahre gemacht mit Antje zusammen. Und das war echt, ich habe wahnsinnig viel gelernt von Antje. Das war auch tatsächlich so eine sehr, sehr wilde Zeit, weil sie natürlich mir auch super viel Vertrauen geschenkt hat, weil ich das natürlich gar nicht kannte. Ich kannte auch niemanden, ich hatte keine Kontakte, gar nichts und habe das alles durch sie kennengelernt, ehrlich gesagt. Und habe aber dann nach 2 Jahren, das ist bei mir immer so, lustigerweise so 2-3 Jahre, es hat sich so rauskristallisiert, ist bei mir so eine Benchmark, wo, weiß ich nicht, ich will es nicht sagen, wo es mir langweilig wird, aber wo ich irgendwie dann denke, ich muss jetzt
weiterziehen.
Ich muss weiterziehen irgendwie. Ich brauche was Neues.
Das ging mir ähnlich. Man lernt ja immer wieder neu. Also
ja.
Überall holst du dir die neuen Inspirationen.
Ja.
Und dein Weg ist ja da noch gar nicht zu Ende.
Nee, gar nicht. Und dann war für mich aber ganz klar, und das fand ich ganz schön, weil ich finde, je mehr man ausprobiert, umso sicherer ist man sich ja seine Sache, was möchte man machen und was liegt mir und was ist meine Passion.
Und was möchte ich vor allem nicht.
So nämlich. Und ich habe immer gesagt, eigentlich, ich habe das gespürt, also Hotel war auch eine Passion von mir. Ich habe gemerkt, irgendwie da ist was, was ich ganz toll finde. Und das hat dank Antje irgendwie, hat sie das bei mir so rausgekitzelt. Und ich bin ihr heute noch dankbar, dass ich da diesen ersten Step in diese Branche machen durfte. Aber ich wäre natürlich nicht Dominik, wenn es irgendwann mal wieder auch so ein bisschen anders gekommen wäre. Und dann
wärst du ja nicht da gelandet, wo du jetzt im aktuellen Moment bist.
Und dann habe ich gedacht, so nach 2 Jahren PR-Agentur, nee, I have to move on. Und dann habe ich immer so ein bisschen geschaut, ich weiß nicht, auf Stepstone mit Freunden auch viel gesprochen, was könnte man machen, was könnte man tun. Und ich weiß noch, ein Freund von mir hat damals gesagt, hey, es gibt so verschiedene Headhunter, die sind explizit auf der Suche nach Hotelfachleuten. Ne? Und ein Headhunter, ich glaube, jeder weiß, was ein Headhunter macht. Das ist, du suchst dann quasi, du machst fürs Interviews mit Leuten und versuchst sie auf gewisse Positionen einfach zu setzen. Mhm. Und ich fand das irgendwie, war so ein anderer Bereich. Das war natürlich für mich so mein erster Job, den ich dann quasi so, da gab es einen Firmenwagen, da gab es auch ein bisschen mehr Geld. Das fand ich natürlich toll.
Ne? Da
ich
so, kann man,
ja, da kann man ein bisschen flexen. Aber ich dachte, das finde ich mega, das mache ich jetzt. Und dann auch wieder wirklich ganz randomly diesen Job bekommen auch. Also es hört sich so an, als würde es mir so zugeflogen kommen, aber ist gar nicht so gewesen. Es war, glaube ich, einfach so, es war wahrscheinlich so eine Wissbegierde dahinter auch. Und dann habe ich da gestartet. Muss euch aber sagen, das hat nicht so lange, hat nicht lange angehalten.
Diese, kommt vor.
Ja, also, und das, da komme ich, das ist lustig, dass du das sagst, das kommt vor und das ist auch gut und das ist bei mir häufiger vorgekommen, weil ich finde, man muss Sachen ausprobieren. Und wenn du das nicht ausprobierst, dann weißt du nie, was magst du am Ende. Und das war genau, wie wir vorhin eingangs schon gesagt haben, das war so ein Ding, das mochte ich nicht. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe sofort da irgendwie, weiß ich nicht, nach einem halben Jahr vielleicht die Segel gestrichen und gesagt, das ist nicht meins. Aber ich muss dazu sagen, das ist ja so ein, in der Zeit damals auch noch gewesen, das ist heute, glaube ich, deutlich anders, wenn ich mit meinem Team spreche, die zuvor nicht alle Gen Z sind. Ich sage immer alle, das ist genau eine Person. Das ist auch total widersinnig, was ich hier erzähle. Aber ja, so komme ich gleich noch dazu. Und das war so ein Ding, man hat nicht gekündigt, ohne was Neues zu haben. Das hast du nicht gemacht. Also das hat
ja, mir, ja, das war unsere Erziehung.
Ja,
definitiv.
Ja, die Mama hat gesagt, du musst immer irgendwie in Sicherheit sein. Du kannst, also man
bevor die Tinte nicht getrocknet ist auf dem neuen Vertrag, kündigst du auf gar keinen Fall.
Genau. Mhm. Also habe ich mir gedacht, ja, jetzt warte ich mal so. Und dann irgendwie, ich kann es euch gar nicht so richtig sagen, dann auf ein was ganz wichtig ist, habe ich natürlich vor lauter Redeschwall wieder komplett vergessen, ne? Als ich in dieser PR-Agentur war, habe ich natürlich diverse Leute kennengelernt. Ich muss wieder, das ist auch typisch Dominik, das überschlägt sich manchmal so ein bisschen. Also
das kriegen wir hin, das verstehen wir schon.
Und dann habe ich natürlich diverse Leute auch kennengelernt und ich habe unter anderem auch ständig diesen Namen Armin Morbach gehört. Und habe immer in Hamburg natürlich Tusch Magazine, kannte man, ist ein tolles, super High-End Fashion Magazine, Beauty Magazine, vielmehr wird mich wahrscheinlich jetzt umbringen, wenn ich sage Fashion Magazine, ist ein Beauty Magazine.
Ich glaube, dass viele den Armin sogar vielleicht kennen.
Hast du recht, Armin Morbach kennt man mit Sicherheit von der allerersten Germany's Next Topmodel Staffel. Da war er Gast, also nee, er war nicht Gast, er war Juror. Also er war Juror, die ganze Zeit mit dabei. Ja. Mit Payment zusammen.
Mhm, stimmt, mit Payment.
Genau. War natürlich, damals war GNTM wirklich, das hat jeder 20.15 Uhr am Donnerstag.
Ja klar, die
erste
Staffel, wir hat es nicht geguckt.
Mehr ging nicht.
Ja.
Musste man sehen. Und ich kannte natürlich Armin dadurch, ich kannte Armin durch diese PR-Agentur, habe randomly einfach mal eine E-Mail dahingeschrieben. Ich habe mir gedacht, so, ja, man weiß nie, was kommt. Und das ist aber auch typisch Dominik, so einfach machen und mal sehen, was kommt.
Das ist aber manchmal einfach das Beste. Ich glaube, dass viele Menschen einfach immer zu sehr denken.
Und zu viel Angst.
Viel zu lange denken und dann zerdenken sie alles. Aber was wäre, wenn?
So.
Und das ist auch, ich glaube, manchmal muss man einfach mal hüpfen.
Ich finde auch, manchmal musst du hüpfen und einfach gucken. Ja. Und manchmal musst du auch, weiß ich, hinfallen und wieder aufstehen.
Dann halt
ist das so. Fertig.
Ja, ohne Lichten weiter geht's.
So, und ich habe ihm diese E-Mail einfach geschrieben und habe einfach gesagt, wann immer er quasi so nach dem Motto, ich bin ein Riesenfan von seinem Tuschmagazin, bla, wann immer er irgendwie das Gefühl hat, er bräuchte mal Hilfe oder sonst irgendwie, ich würde wahnsinnig gerne mal reinschnuppern, so nach dem Motto, dann melde ich bitte gerne. So einen pseudomäßigen CV angehängt und dann los ging's. Aber natürlich in der Zeit wieder komplett vergessen. Und irgendwann mal klingelte mein Telefon und ich weiß noch ganz, ich stand in Hamburg, dieses Büro war irgendwo am Steindamm unten. Ich stand in Hamburg unten am Telefon, es klingelte und ich so, was ist das für eine Nummer? Kenne ich nicht rangegangen. Ja, hallo, hier ist Armin Morbach. Und ich so, mir ist fast dieser Hörer aus der Hand geflogen. Ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Und dann meinte sie, ja, du hast mir ja mal eine E-Mail geschrieben, ob wir uns mal ganz unverbindlich mal irgendwie in seinem Büro treffen wollen. Ich natürlich sofort, ja, sofort auf jeden Fall. Ich glaube, 3-4 Tage später saß ich bei Armin Morbach in Winterhude, in seinem unfassbar schicken Büro. Das hat mich damals so brutal geflasht. Auch die ganzen Leute, wie die da. Es war auch wuselig. Ich hatte wieder so einen kleinen Flashback wie zu Paris Fashion Week so ein bisschen. Und habe gesagt, das finde ich ganz, also ganz genial. Und das war ein super schönes, also ein, ich glaube, es war ein Vorstellungsgespräch. Es hat sich aber gar nicht angefühlt wie ein Vorstellungsgespräch, wenn ich ehrlich bin. Es war einfach, wir haben uns nett unterhalten, super gut verstanden auch. Und für mich war das alles total aufregend. Also ich war wirklich wie so ein kleiner Junge und habe gesagt, oh Gott, total ehrfürchtig und fand das ganz toll. Und dann Armin irgendwie gesagt, ich kann mir das gut vorstellen. Aber auch hier wieder, der hat eine rechte Hand gesucht, einen Personal Assistant, der mit ihnen auf Reisen geht, der ein bisschen auch seine Produktionen stemmt für die Tusch. Und das war so eine Tausendsasser-Position. Da habe ich gesagt, und ich glaube auch heute noch, er hat es nie ausgesprochen, aber ich glaube, natürlich hat er sich gedacht, so ein Hotelfachmann, der kann wahrscheinlich auch so ein bisschen was und irgendwie ist auch ein Tausendsasser gewesen.
Also wenn du diese Ausbildung hast, ist ja wie so ein BWL-Studium. Ja. Du kannst einfach alles machen.
Eigentlich ja, ehrlich gesagt. So, und dann hat er mir wirklich, und da komme ich zu meinem zweiten Mentor, wirklich er hat mir einfach diese Position angeboten, dann war ich seine rechte Hand, sein persönlicher Assistent. Und das, also die Position, wenn man sie dann hat, man freut sich natürlich drüber, aber im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, also dass der so ein brutales Vertrauen in mich hatte und irgendwas in mir gesehen hat, so wie damals meine Chefin in Vierjahreszeiten, ne, und mir diese Position angeboten hat, das bedeutet mir nach wie vor echt wahnsinnig viel. Und habe dann da gestartet, ganz wirklich mit jugendlichem Wahnsinn und habe mich aber extrem gut mit ihm verstanden. Wir haben wirklich ein ganz gutes Team. Und du hast gemerkt, je mehr ich mir sein Vertrauen so irgendwie gewonnen habe oder er hat einfach Vertrauen dann irgendwann in mich gehabt. Und dann wurde das auch immer mehr. Also er hat dann auch gesagt, darfst du mit auf die Reisen gehen? Und sind wir irgendwie zusammen hingeflogen zu Terminen? Und das war ganz toll, wieder super schöne, tolle Leute auch kennengelernt. Und irgendwann meinte er so, wir müssen mal langsam dich auch so ein bisschen in diese Produktionsschiene, wenn ich Tusch-Produktionen habe, dass du so ein bisschen so ins Producing gehst. Ich wusste überhaupt nicht, was das heißt, Producing, Producer, was ist das? Und das ist natürlich so, als Produktioner, so nennen wir das intern, bist du für die Produktion komplett verantwortlich. Also du schaust, dass wirklich alles nahtlos ineinander übergeht. Du bist eigentlich für die ganze Organisation eines kompletten Shootings zuständig. Mhm. Kümmerst dich um Haare, Make-up, Bookings und all sowas. Natürlich komplett erstmal alles wirklich falsch gemacht, falsche Leute gebucht. Ich wusste gar nicht, erste Option, zweite Option, was ist das? Was? Zweite Option? Ja, können wir haben. Nee, können wir nicht haben. Zweite Option ist nein. Also wirklich so wirklich learning by doing. Und dann habe ich mir gedacht, so, boah, Wahnsinn. Einfach, das ist auch für mich selber so ein Learning gewesen. Manchmal denke ich mir so, boah, Dominik, das war wirklich brutal blauäugig, aber eigentlich cool. Ich habe das einfach gemacht und ich habe mir gedacht, so, ach, ich werde schon irgendwie, das ist so
ja,
Learning.
Ja, ist ja alles kein Hexenwerk schlussendlich, ne?
Und du wirst es sehen und wenn du einen Fehler machst, dann musst du dazu stehen.
Ja, dann machst du
machst einen Fehler und dann ist das so.
Dann korrigierst du ihn wieder.
So, tausende Fehler gemacht, Armin wirklich eine brutale Geduld gehabt mit mir, aber irgendwas hat er in mir gesehen, keine Ahnung. Wir waren ein gutes Team, nicht nur irgendwie, wir waren ein richtig gutes Team. Und dann, das werde ich nie vergessen.
Da wird sich der Armin freuen, wenn er das hört.
Wahrscheinlich, hoffentlich. Armin, I tell you, weh, du schreibst mir nicht danach. Und es war so krass, mir irgendwann mal, ich hatte eine Produktion in Hamburg, das mit so einem HVV-Bus, heißt das ja hier bei euch in Hamburg. Und das war schon so eine Produktion, die war ein bisschen, würde ich mal sagen, ein bisschen größer. Und das werde ich nie vergessen, mit Elena Bartels damals Louis Vuitton-Kampagne gemacht. Und ich war im Glück und tolles Mädchen, Hamburger Mädchen, glaube ich sogar. Und Produktion gemacht und es war wirklich eine krasse Produktion. Ich war super aufgeregt und habe aber gemerkt, dass dieser Tag ziemlich gut lief und dass das flutschte alles so schön irgendwie. So wie so ein Uhrwerk, wie so ein Schweizer Uhrwerk. Und dann habe ich gesagt, das ist schön und dann kam ich nach Hause. Und dann irgendwann mal abends kriege ich eine SMS oder WhatsApp und dann schrieb mir Armin und ich so, so gelesen. Und, also nicht, dass Armin hat mir ständig geschrieben, aber irgendwie so. Und dann schrieb er so, hey Wimmerle, ich freue mich ganz, ich kriege den Wort dann nicht hin. Er hat sich einfach bedankt für eine gute Produktion, für einen tollen Tag. Und ich wusste, das hat mir so viel bedeutet. Heute noch diese WhatsApp, das war wirklich, werde ich nie vergessen. Ich habe die, glaube ich, auch sogar noch. Dass ich total happy war und gesagt habe, okay, jetzt ist man so ein bisschen, man ist angekommen und ich habe irgendwie gemerkt, dieses Vertrauen habe ich mir wirklich gewonnen. Mhm. Und ich habe das irgendwie auf, so, das hast du gemerkt, das kam dann auf einmal bei Armin und dann wurde das auch wirklich immer mehr und er hat mir viel mehr anvertraut und dann war das auch so, dass er gesagt hat, so, wir müssen ein bisschen so die nächste Runde einläuten. Wie sieht's aus, ob ich so langsam auch mal ein bisschen in so ins Modelbooking, Casting gehen möchte? Und da muss ich auch sagen, Chapeau auch an Roxanne. Ich saß nämlich Schreibtisch an Schreibtisch mit Roxanne. Roxanne ist eine unfassbar tolle Casting-Direktorin, die du ja auch kennst.
Ja, die findet ihr auch auf Instagram. Ja.
Ganz, ganz krasse Casting-Direktorin, tolle Person. Und ich habe natürlich immer, wenn sie telefoniert hat, wenn es nicht gerade Französisch war, weil sie perfekt Französisch spricht.
Ja,
war brutal. Da habe ich natürlich nichts verstanden. Habe ich immer so ein bisschen mit einem Ohr zugehört, weil ich das so dieses Model-Business, the bigger picture, irgendwie, ich fand das cool. Und Roxanne war dann auch wahnsinnig busy mit anderen Produktionen. Und dann ging es so ein bisschen einher, dass einem gesagt hat, hey, mach auch mal ein bisschen für Tusch das Casting mit. Und da war wieder so, das hat nie aufgehört bei Armin, dass du Sachen gelernt hast. Und der hat dir das, der mochte das auch, dass du Sachen lernst. Und das, der hat wirklich, der hat an einen geglaubt und gesagt, das machst du so, wenn du Fragen hast, frag. Und das war so das erste Mal, dass ich so Bookings gemacht habe, so Castings gemacht habe.
Kannst du dich da schon mit den Models so ein bisschen aus oder war das auch noch so ganz...
Nee, ich fand das ganz toll, immer so Fashion-Shows anzuschauen, so auf runway.com und
Vogue.com, Vogue. Models.com.
Ja, Models.com war ein Riesenthema. Und das natürlich siehst du natürlich, das weißt du selbst am besten ja eigentlich, nicht immer die gleichen Modelle, aber natürlich siehst du die Modelle, die richtig gerade gehypt sind, die siehst du natürlich auf jeder Show eigentlich und in jeder Kampagne dann und so. Und da schließt sich der Kreis dann auch wieder. Und deswegen, ich hatte da immer so eine totale Affinität dazu und fand es toll und habe dann auch angefangen und das fand ich mega schön, dass Armin auch gesagt hat, geh raus, geh die Leute besuchen. Wir sitzen in Hamburg, da hocken ganz viele Agenten, viele Modelagenturen. Geh raus, geh die Leute besuchen, geh sie zum Mittagessen einladen. Und das habe ich dann gemacht und habe wirklich auch so ganz tolle Leute kennengelernt, tolle Agenten kennengelernt, dich dann kennengelernt irgendwann mal. Und das hat einem auch gut getan, dass die Leute auch offen waren für neue Leute. Mhm. Weil man würde ja fast denken, so, das ist alles so ein Inner Circle, was es auch total ist. Aber die Leute sind in dieser Branche, in der wir uns alle bewegen, super offen für Neues.
Ja, sobald du kompetent bist und du eine kompetente Ausstrahlung hast, bist du herzlich willkommen.
Ja, und definitiv. Ich glaube, da wird, ja, genau. Und du rennst offene Türen an. Und das fand ich ganz schön. Und war wirklich, ich glaube, bei Armin, ihr merkt ja, wie lange ich über Armin und Tusch reden kann.
Ja, ich denke auch, dass Armin dir noch einen fetten Blumenstrauß schenkt.
Muss ich sagen, das ist meine, nach Condé Nast, meine längste Station gewesen. Also ich war, glaube ich, 5 oder 5,5 Jahre bei Armin, ne? Also richtig lange beim Tusch-Magazin. Und ihr könnt euch vorstellen, was dann kam. Dann ist dem Wimmerle, wie Armin mich immer genannt hat. So, jetzt wisst ihr jetzt auch, woher dieser Name kommt. Ist auch der Einzige, der übrigens, ja, du vielleicht jetzt auch mehr.
Ja, und wahrscheinlich
der mich so nennen darf.
Unsere 2, 3 Zuhörer.
Okay.
Da musst du jetzt durch.
Ich krieg einen Kommentar beim Instagram-Namen Wimmerle. Das reicht. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, und dann habe ich mir irgendwie gedacht, so 5 Jahre, ich glaube, ich muss weiterziehen, mal wieder. Da war diese Benchmark 3 Jahre, sind dann 5 geworden, irgendwie 5,5. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, das mache ich jetzt, habe ich mich so ein bisschen umgehört. Und nach 5 Jahren kennst du natürlich auch ein paar Leute und kannst es auch ein bisschen spreaden und so. Und da will ich einen Punkt sagen, der ist mir wirklich wichtig. Und das würde ich tatsächlich anders machen und das fand ich als Learning und ich hätte mir gewünscht, dass mir das damals jemand mir ein bisschen auch Mut zugesprochen hätte. Ich bin damals gegangen bei Armin, als ich natürlich einen neuen Job hatte.
Klar, aber, safe, sicher.
Ja, habe aber Armin nie die Möglichkeit gegeben, an meinem Job was zu ändern. Ich habe ihm nie gesagt, so ich würde gern auf irgendwie zu neuen Ufern, ich würde mich gerne umsehen, ich strebe vielleicht nach mehr oder weiß ich nicht, was ich, oder dass ich mich generell umsehe, einfach ihm zu sagen oder ihm die Möglichkeit geben, hey Armin, ich schaue mich gerade um nach einem neuen Job, ich möchte transparent sein. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das würde ich heute anders machen. Ich würde damit offener umgehen. Ich sage das auch immer Freunden von mir, ich sage wieder mein Team, was aus einer Person besteht. Wenn solche Sachen aufkommen oder man das Gefühl hat, man ist ein Stück weit unzufrieden, man wird ungeduldig, man möchte mehr, sprecht das offen an. Weil ich finde, Armin hat mir damals so krass viel Vertrauen entgegengebracht und ich glaube, er hätte sich gewünscht, dass ich auch zu ihm gehe und sage, hey, was können wir ändern an deinem Job? Was kann ich machen, dass du bleibst?
Aber wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten, dass das unsere Erziehung war und dass es ja wirklich dann auch immer viele Firmen gibt, die dann Angst haben und dich dann von jetzt auf gleich vor die Tür setzen. Zumindest wurde uns das so eingetrichtert. Ja, wir haben es ja nie anders ausprobiert, also von daher wissen wir gar nicht, ob es tatsächlich so gewesen wäre.
Genau.
Ne?
Und ich glaube, selbst ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich offen damit umgegangen wäre bei Armin, ich glaube, das hätte mir positiv entgegengestimmt, ehrlich gesagt. Ich glaube, es wäre mir positiv zurückgekommen. Aber
dann kriegt er jetzt wieder ein Jobangebot.
So, und dann komm ich zu meiner nächsten Station. Also, Armin, offen für Neues, ein bisschen gespreadet, muss man auch dazu sagen. Mhm. Klar, wenn man natürlich sich umschaut, dann spricht man auch ein bisschen und so. Und dann rief mich ein Headhunter an, der so ein bisschen auf Fashion-Leute fixiert war oder auch spezialisiert war, und meinte: Dominik, da ist eine Position frei bei Otto. Otto besteht ja, hat ja viele so Unterbrands, und die suchen jemanden für Bonprix, der das Casting und das Art-Buying macht. Man muss wissen, jetzt vielleicht, ich will nicht sagen, nein, man würde es nicht belächeln, aber damals bei Otto, die Otto Group, in unserer Branche, Casting-wise, Art-Buying-wise, war das wirklich wie so eine Art Ritterschlag. Also,
ja, Big Big Player, Otto, also ja. Otto Modenschau, nur mit den größten Top-Models und da, ja.
Also das war eine Nummer damals. Wirklich,
ja, definitiv.
Das war eine Nummer. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das finde ich super spannend, natürlich. Bin zum Vorstellungsgespräch gegangen und kann mich noch erinnern, dass ich in diese Otto-Zentrale in Hamburg kam. Die war ganz neu und das war alles sehr, sehr modern, sehr groß. Und das fand ich toll und habe mich auch mit den Leuten sehr gut verstanden. Und habe dann da bei Otto angefangen als Casting, Art Buying und saß auf dem Etat Bonprix sozusagen. Mhm. Und dann ist mir wirklich, ich werde es nie vergessen, den allerersten Tag, als ich da angefangen habe, Miriam, ich habe gedacht, ich wusste, mein Bauch hat mir gesagt, das ist es nicht. Ab dem ersten Tag kannst du dir das vorstellen. Ich wusste das nicht, das kann ich nicht glauben. Bin da reingegangen. Das Team war wirklich nett, kann ich gar nichts dagegen sagen, aber diese Arbeitsweise war einfach anders als bei Armin, als bei Antje. Das war was ganz anderes. Das war sehr eingefahren, sehr durchorganisiert. Da war kaum Lücke für Freiheit. Das war so ein bisschen auch castingmäßig. Die haben ein eigenes Casting-Tool entwickelt damals, Otto oder Bonprix, mit dem du automatisierst Models buchst. Also was ganz anderes, wie wir eigentlich arbeiten, weil unser Daily Business ist ja mit Leuten sprechen und sich mit Leuten austauschen, wer ist gerade neu, wer hat gerade was gemacht. Das ist ja genau das, worauf es ankommt. Und das war eben bei Otto oder bei Bonprix vielmehr nicht der Fall. Das war sehr, sehr starr alles und das war sehr, sehr routiniert, so muss man sagen. Und das war gar nicht so meins und auch dieses...
Der kreative Part hat dir vielleicht komplett auch gefehlt.
Hat mir sehr gefehlt, muss ich sagen. Und auch das war nicht meine Art zu arbeiten. Ich kannte das so gar nicht. Und da war für mich ganz klar und auch hier wieder für mich ein absolutes Mega-Learning und das würde ich auch jedem weitergeben, wenn man merkt, es ist nichts, es ist überhaupt nicht schlimm, finde ich. Ich habe da auch was mitgenommen.
Du bist ja trotzdem mit einem Learning rausgegangen.
Genau,
ja?
Ich habe auch was mitgenommen. Du weißt einfach,
dass es nicht deins war.
Ja, und das war gut so und ich bin zu Lars, dem Geschäftsführer, damals gesagt, Lars, wir müssen das aufhören. Und meinte so, aber seht ihr, da habe ich es anders, also da bin ich zwar mit dem Vorsatz hingegangen, gleich aufzuhören, aber zumindest habe ich es ausgesprochen, dass ich mich nicht aufgehoben fühle und dass ich einfach nicht happy bin. Und dann hat Lars gesagt, ja, gib dir noch ein bisschen Zeit und so. Für mich war klar, nach 8 Wochen habe ich da die Segel gestrichen. Das war's. Natürlich, ihr könnt euch vorstellen, ich habe nicht meine Segel gestrichen. Es wiederholt sich wieder wie eine tibetische Mühle, weil, und jetzt komme ich wieder dazu, ich habe damals in meiner Zeit bei der Tusch Luna Walter kennengelernt. Luna Walter war eine Styling-Assistentin von Lynn Schmidt. Und Luna Walter ist wie ein Flummi. Luna Walter ist großartig, ist eine ganz tolle Person, die total mir liegt, die ist ein bisschen wie ich, die redet wie ein Wasserfall, also die ist toll, und die habe ich kennengelernt bei der Tusch. Und die hat dann bei der Glamour angefangen, oder war damals schon bei der Glamour, als Fashion Editor. Und rief mich dann an in Hamburg und meinte so, Wimmerle, Dominik, nee, die hat nicht Wimmerle gesagt, stopp, die hat gesagt, Dominik, was machst du, wie geht's? Und ich natürlich so ganz cool, ja gut und so, ich habe jetzt gerade bei Otto angefangen und eigentlich endcool alles und so. Ja. Natürlich einen auf Hard to Get gemacht irgendwie und dann meinte sie so, ja, die Tina Nützel, und Tina kennt man, du kennst sie auch, Miriam, hat lange auch für die Vogue gearbeitet und das Booking da gemacht und war der Bookings-Editor von der Glamour. Die geht mit ihrem Mann auf irgendeine Insel, ich habe es vergessen, wo sie hingeht, sag ich, auch schön, und wir suchen jemanden, der das Booking macht, das Casting, also das Model-Booking. Wir suchen für die Glamour einen Bookings-Editor, ob ich Interesse hätte. Und ich sage, ja, muss ich mir kurz überlegen und so, und dann habe ich gesagt, ja, natürlich.
Da warst du nicht so spontan freudig wie bei mir. Ja, so. Ja, ich verstehe.
Man lernt ja auch dazu.
Ja, genau.
Nein, Spaß. Und da, also ich glaube, man merkt bei mir wahrscheinlich auch, ich bin sehr Feuer und Flamme, wenn ich was mag, und war es auch hier natürlich und fand es ganz großartig. Ich habe dann gesagt, Luna, mega, super, dass du an mich überhaupt gedacht hast und ganz toll. Back to the roots, back to Munich, weil Condé Nast Glamour sitzt in München. Ich komme aus München.
Ich habe früher immer gedacht, du kommst aus Hamburg.
Haben alle gesagt, ja. Weil ich auch so gar nicht bayerisch spreche. Ich kann schon so ein bisschen bayerisch natürlich, aber das lasse ich jetzt hier. Aber ja, es geht. Man hört es höchstens bei dem Gell manchmal. Da entlarve ich mich dann. Und habe dann irgendwie eine Nacht drüber geschlafen. Und ich wusste natürlich sofort, dass ich aufgelegt habe. Ich brauche gar keine Nacht drüber schlafen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und dann habe ich gesagt, so Luna angerufen und gesagt, Luna, ich finde es großartig. Ja, sie spricht mit Andrea Ketterer, Chefredakteurin damals von der Glamour. Sie spricht mit ihr und ich soll mal was rüberschicken. Dann habe ich was rübergeschickt, so mein CV, was ich so gemacht habe. Und dann hat es auch nicht lange gedauert. Dann war ich in der Mittagspause bei Otto auf diesem riesen Campus. Dann klingelt das Telefon und sagt, ja, hallo Dominik, hier ist Andrea Ketterer von der Glamour. Und ich glaube sogar die Assistentin, die Christine Frank, hat angerufen im Auftrag von Andrea Ketterer. Und ich dann so, nervös. Und dann haben wir auch gleich am Telefon, das weiß ich noch, ja, würden mich gerne kennenlernen, zum Vorstellungsgespräch einladen. Und dann habe ich, das ging sehr, sehr schnell. Und dann habe ich mir, also Otto, nehmt es mir nicht übel, mir eine ganz blöde Ausrede einfach, dass ich gesagt, ich muss auf ganz dringend, an dem Tag kann ich leider nicht in die Arbeit kommen, weil damals in der Probezeit nimmt mir ja, gewöhnlich keinen Urlaub. Ne? Mhm. Ihr wisst so, also muss ich mir was ausdenken. Bin dann nach München geflogen und ich weiß noch, also du siehst mich jetzt mehr, ich bin eigentlich immer echt mega easy angezogen, also einfach eine Jeans, schwarzen Hoodie, genau das habe ich heute auch wieder an. Also ganz unaufgeregt. Eigentlich so gar nicht so fashion, so wirklich. Aber naja, habe dann mir gedacht, was ziehe ich da an zu diesem Vorstellungsgespräch? Und habe mir dann doch Gedanken, habe mir gedacht, ach, you never can go wrong, all in black. So, natürlich, ihr wisst, ich sag's jetzt nicht, aber natürlich, eigentlich alle, die es wissen und sich auskennen, biggest fail. Macht aber nichts, bin total black, dann nach München geflogen.
Bist du dann aber rausgestochen?
Ja, muss man vielleicht. Vielleicht. Und dann habe ich mir natürlich am Flughafen in Hamburg das erste Mal die Glamour gekauft. ich kannte natürlich die Glamour, habe gedacht, ich muss meine Hausaufgaben machen, aber bin natürlich nicht der typische Glamour-Leser, ehrlich gesagt. Aber das ist schon wieder so ein bisschen so, wer ist der typische Glamour-Leserin? Aber ihr, also, hab's einfach nie gelesen, so. Und hab dann mir das angeschaut.
Du bist aber auch nicht die klassische Zielgruppe.
Nee, ich glaube nicht. Mhm. Und bin dann nach München geflogen und hab mir das angeschaut im Flieger. Und fand vieles wahnsinnig schön, aber ich auch so vieles hätte ich wahrscheinlich anders gemacht. Keine Ahnung, vielleicht war ich auch so von Tusch noch so ganz anders irgendwie gepolt. Ich weiß es nicht so genau. Und bin dann da hingefahren und kam an bei Condé Nast in der Karlstraße 23. Und jeder in der PR, also wirklich jeder, der in der Mode arbeitet, kannte die Karlstraße 23. Leider haben wir dieses Haus nicht mehr, das gibt's nicht mehr. Und war total aufgeregt. Ich war wirklich wahnsinnig aufgeregt. Kam in diese unfassbar schöne, große Lobby und Claudia Schiffer hing da, fotografiert von Peter Lindbergh in, weiß ich nicht, 3x4 Meter, keine Ahnung, was. Ich so, oh. Also es war so richtig Großstadt schnuppern. Ich so, das ist ja Wahnsinn, dass ich jetzt hier sitze und ein Vorstellungsgespräch habe. Und war wieder total begeistert, war im Glück. Und dann kam die Assistentin von Andrea, hat mich dann ins Büro geholt. Und ich dachte, ich habe wirklich das Gespräch eigentlich in Anführungsstrichen nur mit Andrea. Dann saßen da aber insgesamt 3 Leute. Ich war die 4. Person, die dann dazu stoß. Und dann habe ich gesagt, das ist ja ein relativ großer Kreis hier. Und da saß Veronique Tristram, die damalige Fashion Director von der Glamour, kennt man das auch. Und Christiane Frank, Chefin vom Dienst, ganz wichtige Position. Schon mal merken, jeder, der in die Branche mal eintauchen möchte. Und Andrea Ketterer, Chefredakteurin von der Glamour. Also, saßen wir da. Und eigentlich, ich war wahnsinnig aufgeregt, aber ich muss sagen, Andrea ist so eine unfassbar zugängliche Person gewesen. Also alle, auch Veronique und Christine. Ich war dann gar nicht mehr aufgeregt nach ein paar Minuten. Das war wirklich ein nettes Zusammensein und ein bisschen uns unterhalten. Was ich mir so vorstelle, was sie sich so vorstellen, meinte Andrea so, ja, du hast dir das Heft ja bestimmt auch angeschaut. Ja, genau. Und dann meinte sie, ja.
Zum ersten Mal.
Ja, naja, das habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Und dann, meinte sie, ja, wie findest du es und gibt es irgendwas, was du vielleicht verändern würdest und so. Und dann, ich weiß gar nicht, vielleicht war es auch so ein jugendlicher Wahnsinn oder so. Und ich habe dann gesagt, so, ich würde es, also super schön, aber ich würde vielleicht auch, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe irgendwas zum Cover oder so gesagt. Ich sage, ich fände es vielleicht auch mal ganz cool, ich glaube, einen Mann oder so aufs Cover zu nehmen. Und Andrea, das fand ich, also finde ich, also Andrea, ganz tolle Person, weil sie, ach, spannend, erzähl mal ein bisschen, an wen hast du so gedacht? Also so sehr offen für alles und also wirklich hat sie gedacht, so toll, und vielleicht fand sie es auch cool, dass ich gesagt habe, ich würde vielleicht manche Sachen anders machen oder sowas. Vielleicht fand sie das cool, dass jemand eine Meinung hat vielleicht im Zweifel. Und dann, ich weiß nicht, Troy Sivan sagt wahrscheinlich jetzt nicht jedem was, aber das war gerade so ein Moment irgendwie, den kannte ich natürlich aus Australien, weil der ist Australier und hatte irgendwie gesagt, so, ich muss mein internationales Wissen ein bisschen spreaden und fand Troy Sivan ganz toll, der kam mit diesem Album da raus und so und fand es großartig. Ich hatte ihn lustigerweise auch für die Tusch damals einmal gecastet und weil der so einen Moment hatte, auch Valentino gerade in der Kampagne war und so, und fand es toll und Troy war, glaube ich, ich will nicht sagen einer der Ersten, aber der hatte damals auch so ein bisschen genderfluid, würde man sagen. Auch so Nägel lackiert und ist auch in Seidenblusen und so. Hat sich fotografieren lassen. Also war damals ja eine das hört sich alt an. Aber vielleicht war das nicht so gang und gäbe irgendwie, sagen wir es mal so.
Ich meine, in den letzten 10 Jahren ist in der Fashionwelt halt auch mal krass, so richtig viel passiert. So, ne? Also ist einfach schon lange her.
Was so gut ist, genau. Und damals war das halt vielleicht noch ein Ding, wo man, ich würde vielleicht eine Millisekunde mehr geschaut haben, sagen wir es mal so. Und dann habe ich gesagt, Troy, so jemanden fände ich cool. Und dann hat sie so gedacht, ja, toller Typ und so und mag sie auch. Und dann, aber... Also sehr, sehr offen gewesen und habe gesagt, das ist toll. Und dann mit Vero auch mich wahnsinnig gut verstanden, der Fashion-Direktorin, weil ich natürlich mit der, also wenn ich diesen Job bekommen hätte oder so, sehr, sehr eng gearbeitet hätte, weil du natürlich das Casting, jemand, der die ganzen Fashion-Strecken macht und die Cover stylt, natürlich dann mit der Fashion-Direktorin dann auch das Casting abstimmst. Wahnsinnig nette Person und ich kannte sie aus Dior-Zeiten schon und so, also aber nur flüchtig, ich glaube, ich kannte sie mich nicht, so muss man sagen.
Und die Stimme hat sich dann auch relativ schnell geändert.
Ja, und dann, lustigerweise, kam Christine ins Spiel und das, ich muss euch das kurz erzählen, es einfach so, es war so funny, diese Geschichte, weil Christine dann so einfach zugehört hat und dann so ganz out of the blue meinte Christine dann so, du Dominik, ja, und findet sie spannend und was würdest du für so eine Produktion, sagen wir mal in New York, mit zwei Modellen, was würdest du denn da so kalkulieren? Sag einfach mal unterm Strich, du musst mir jetzt keinen Kostenvoranschlag schreiben, aber was unterm Strich, was kostet so eine Produktion? Und da ich ja bei der Tusch Produktion ja auch gemacht habe und auch natürlich eine gewisse Budgetverantwortung hatte oder gucken musste, dass das alles im Rahmen bleibt, habe ich gedacht, ja, Condé Nast, das wäre die Produktion vielleicht ein bisschen aufwendiger. Das ist jetzt keine Hamburg-Produktion, wobei man sagen muss, Amon hat auch nicht nur in Hamburg produziert, aber so habe ich gesagt, das wird vielleicht auch mehr sein. Da habe ich noch eine Schippe draufgelegt und habe dann eine Zahl da rausgekommen. Ich weiß, jeder fragt jetzt, was für eine Zahl, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Die Zahl muss so unfassbar utopisch gewesen sein, dass Christine und alle in diesem Raum wirklich lauthals gelacht haben und gesagt so, ja, das ist ja wishful thinking, das wäre schön. Also wenn jede Produktion so teuer, in Anführungsstrichen, viel zu günstig kalkuliert wäre, dann würden wir alles produzieren. Das wäre ja großartig. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, mega in die Nesseln gesagt, ja, okay, gut, den Job kannst du dir in die Haare schmieren. Das war's. Weil man muss wissen, CVD, Chefin vom Dienst, das war Christine, das ist wirklich, also so Budget ist immer so ein Thema. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, okay, wenn die muss denken, du kannst wirklich nicht mit, du kannst kein Einmaleins. Und dann habe ich gesagt, ich bin mathematisch nicht, ist nicht ganz so mein Ding. Meine Schwester wird sich totlachen, weil so. Mir immer Nachhilfe gegeben, hat nie funktioniert. Ich bin eher so Sprachen und eher so, ich habe so auf andere Sachen abgesehen. Aber mathematisch ist gar nicht meins, aber Kostenvorschläge geht jetzt auch mittlerweile. Obwohl ich zum Glück jetzt keine mehr schreiben muss, aber egal, ist auch gut so. Und dann, long story short, bin ich dann irgendwann, haben wir uns dann verabschiedet, war total nett. Ich hatte ein gutes, nicht gutes Gefühl. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist so, ich fand es super nettes Gespräch, aber ich konnte das gar nicht einschätzen, wie das geht. Bis zu dem Zeitpunkt, als dann Andrea gesagt hat, so, was möchtest du denn verdienen? Und dann habe ich gesagt, habe ich nicht viel Zahlen gemacht. Klar, schon Gedanken gemacht, irgendwas rausgehauen. Ich werde es nie vergessen, das ist auf so einem Post-it geschrieben.
Mal sehen, das ist auf dem Post-it geschrieben?
Andrea, also auf dem Post-it geschrieben, ja. Liebe ich bis heute, weil Andrea liebt Post-its. Alles war voller Post-its. So, und dann meinte sie, und dann verabschiedet, dann meinte sie, du kommst ja auch aus Hamburg und das ist, dass du da nochmal kommen musst. Vielleicht macht es Sinn, dass du schon mal die HR kennenlernst. Und dann habe ich gesagt, das könnte vielleicht jetzt nicht so der schlechteste Weg gewesen, irgendwie so. Gleich zur HR hochgegangen und dann kurz mit denen auch gesprochen und so. Und dann musste ich aber tatsächlich auch super, super schnell auch wieder zum Flieger, weil ich habe also in and out quasi einfach hingeflogen zum Forschungsgespräch. Und das, ihr merkt ja, ich spreche ja wahnsinnig gerne und vielleicht habe ich es auch wieder ein bisschen überstrapaziert.
Ist keinem aufgefallen.
In diesem Gespräch. Und dann wurde es zeitlich knapp, habe den Flieger trotzdem geschafft. Und dann meinten sie, sie melden sich. Und dann ging es wirklich ich weiß es nicht, vielleicht hat es eine Woche oder so gedauert und ich saß wirklich auf heißen Kohlen. Ich habe gesagt, ich möchte da unbedingt arbeiten. Und dann klingelte das Telefon. Und dann war das wirklich, haben die mir eine Jobzusage gegeben. Und habe gesagt, okay, das kann ich gar nicht fassen. Aber ich musste super schnell anfangen. Sprich, ich musste mir binnen Sekunden, naja, betreibe jetzt nicht Dominik, aber binnen sehr schnell eine Wohnung in München suchen, was eigentlich sehr utopisch ist. Habe dann eine ganz kleine Wohnung gefunden, war total im Glück, habe dann da gestartet. Und habe dann bei der Glamour als Bookings-Editor angefangen und war total im Glück. Ich weiß noch, wie ich meine Intro-E-Mail geschrieben habe, meine allerersten @glamour.de Adresse und ich war total stolz, das kann ich gar nicht glauben. Und habe da wirklich extrem viele Castings gemacht. Du kannst dich ja daran erinnern, das ist wirklich viel, viel.
Also war das die Glamour noch, wo sie zweimal im Monat gekommen ist?
Nee, oder das nicht, die einmal monatlich. Aber wirklich alles selber produziert. Dann haben wir auch angefangen, komplett alle Cover selber zu produzieren, was ganz, ganz toll war. Also die Leute bei der Glamour waren wahnsinnig offen für neue Ideen und ich habe da so viel gelernt nach wie vor. Klar, natürlich, das ist was ganz anderes, wenn du in so einem riesen Verlag arbeitest, das ist was ganz anderes. Das war für mich wie, also ich war total im Glück, es war ein Sechster im Lotto, muss man dazu sagen. Und dann hat sich sehr, sehr, sehr viel bei Condé Nast getan. Ich war insgesamt bei der Glamour 5 Jahre, ja, also wirklich auch lange, also fast so lange wie bei Armin. Und dann hast du gemerkt, dass bei Glamour, oder nee, bei ganz Condé Nast sich sehr viel tut. Sprich, es wurde internationaler. Wir sind dann in so eine Matrix-Organisation übergegangen, was ich bis dato gar nicht kannte. Und Matrix-Organisation habe ich immer wieder gehört quasi in diesem Prozess und fand es total spannend. Würde ganz gerne mal kurz erklären, was ist eine Matrix-Organisation? Condé Nast ist natürlich ein internationales Medienunternehmen, ein Verlagshaus, was natürlich auf der ganzen Welt vertreten ist.
Dazu gehört auch die amerikanische
Vogue. Die
britische Vogue.
Genau, also wirklich alle Vogues, die man kennt, gehören zu Condé Nast. Mehrtitel natürlich ist nicht nur in Anführungsstrichen Vogue, GQ, Glamour, AD, da gehören ganz viele andere Titel noch dazu, die wir in Deutschland gar nicht haben. Condé Nast Traveler, jetzt haben wir Condé Nast Traveler in Deutschland, finde ich auch ganz toll. Und da gehören aber andere Sachen, Allure und alles Mögliche gehört dazu. Und dann hast du richtig gemerkt, dass dieses in der Matrix arbeiten bedeutet, dass du international mit deinen Kollegen arbeitest. Das war früher, hat Condé Nast natürlich die deutsche Vogue, die deutsche Glamour, die deutsche GQ und deutsche AD, haben natürlich sehr viel Content gemacht, der für den deutschen Markt ausgerichtet war. Und jetzt in der Matrix-Organisation, wir wissen von allen Ländern, wer was macht, was ganz toll ist. Wir arbeiten ganz viel. Also meine Chefin sitzt in New York. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Also vielleicht, ich bin schon wieder vielleicht ein Step zu schnell, als das dann losging quasi mit der Matrix-Organisation. Allison, meine jetzige Chefin, ich hatte ein Interview mit ihr und sagte zu mir, Dominik, das mit der Matrix-Organisation, jetzt verschiebt sich so ein bisschen alles und ob ich mir vorstellen könnte, dass ich quasi verantwortlich bin, das komplette Casting zu machen für Condé Nast Deutschland. Sprich, heftübergreifend, markenübergreifend. Nicht nur für die Glamour zu arbeiten, sondern auch für die Vogue das Casting zu machen, für die Glamour weiterhin, für die GQ und aber auch die AD. Und sag ich, das ist ja Wahnsinn. Und sag ich, ich konnte das gar nicht glauben. Und habe dann gesagt, das ist natürlich sehr, sehr arbeitsintensiv, aber eine unfassbare Chance. Das war Wahnsinn für mich. Und da habe ich gesagt, ja, das kann ich mir total vorstellen. Habe aber natürlich auch Fragen gehabt, wie funktioniert das? Weil wir hatten natürlich damals für die deutsche Vogue einen Bookings-Editor, wir hatten für die GQ einen Bookings-Editor und mich eben für die Glamour. Und das sollte jetzt quasi alles in der Matrix
alleine, ne?
Ja, zentralisiert werden. Und und dann habe ich gesagt, wie muss man sich das vorstellen? Und dann habe ich gesagt, ja, du kriegst natürlich auch Unterstützung. Und das sage ich, das ist ja großartig. Und war für mich auch so der nächste Karrierestep, ehrlich gesagt. Nicht nur, dass man auch andere Titel mitverantwortet, quasi, also als für das Casting, sondern auch Personalverantwortung hat. Das hatte ich dato auch nicht. Und war für mich so der nächste Step irgendwie. um selber auch so ein bisschen an sich zu wachsen auch, weil das ist schon was anderes, wenn du, ich sag's immer nur, ein Team leitest, aber das Team ist ganz klein, das ist Franziska, bin wahnsinnig dankbar, dass sie da ist und genau mit der wupp ich das sozusagen alles zusammen und das funktioniert auch extrem gut und jetzt wieder die Schleife zu dieser Matrix-Organisation. Ich bin so dankbar, dass wir jetzt in so einer Matrix-Organisation arbeiten, wo wir wirklich mit allen Kollegen international auch ganz viel Kontakt haben, das hatten wir vorher gar nicht, wo wir wirklich auch in den Austausch gehen, mit denen wirklich jede Woche Zoom-Calls haben und wir wirklich auch miteinander auch gemeinsam sprechen, hey, macht das Sinn, wir wollen Talent XYZ, ist für uns wahnsinnig interessant, ist das für euch auch interessant und sich ganz viele Kollegen anklinken und sagen, ja, ist total interessant, finden wir super und wir würden es auch gerne mit aufs Cover nehmen, wir würden es gerne Insight nehmen oder wir würden gerne ein Video mit dem Talent machen. Also sprich, dass man gemeinsam auch viel mehr schaffen kann, weil man sagt so, es ist auch natürlich ein viel größerer PR-Bass, wenn du das natürlich machst, wenn du natürlich diverse Talents auch auf anderen Covern siehst. Das ist einfach,
dass es also nicht nur in Deutschland ist, sondern auch in Großbritannien, eventuell auch an der amerikanischen, wo sich praktisch ein Cover teilt.
Ja, genau. Und das ist also so. Und das ist natürlich ein extremer Mehrwert in so einer Matrix-Organisation. Und ich finde, das ist für mich auch nochmal ein ganz anderes Arbeiten gewesen als für Deutschland jetzt alleine. Auch mit den internationalen Kollegen. Ich weiß auch noch ganz, ich fand das auch ganz, natürlich ist das jetzt alles auf Englisch. Also unsere Daily Language ist auf Englisch. Also klar, wenn ich jetzt mit meinen Kollegen spreche, ist es Deutsch, aber wir sprechen mit unseren Kollegen, die im Ausland sind, natürlich Englisch. Und das ist nach wie vor, war das eine totale Umstellung, weil wir das alle gar nicht gewohnt waren. Oder ich vielmehr. Und ich muss aber echt sagen, ich bin wahnsinnig dankbar, dass auch Condé Nast einem mir die Möglichkeit gegeben hat, zu sagen, so, wir trauen dir das zu und wir finden das spannend. Und da bin ich echt dankbar, weil das ist so, das ist, jeder Tag ist anders und man lernt auch jeden Tag immer was Neues dazu, was man, ich mache den Job jetzt seit 15 Jahren, man will es gar nicht sagen, aber man denkt immer so, eigentlich hat man ja schon alles gesehen, aber man hat überhaupt noch nichts gesehen eigentlich und das ist so, da bin ich echt dankbar für und soll abschließend heißen, dieses internationale Arbeiten, ne, das muss ich sagen, das ist wirklich einmalig und das ist so ein bisschen was, wo ich sage so, das habe ich mir gar nicht irgendwie vorgestellt. Das ist das, was das so krass spannend macht, auch gerade, auch wenn ich mit Allison spreche. Allison ist ganz toll, die verantwortet den kompletten Talentbereich globally. Das muss man sich mal vorstellen. Hat ganz viele Leute auch, mit denen sie quasi unter sich auch, also viele Mitarbeiter einfach und die auch in verschiedenen Zeitzonen ist. Und das sind ja alles so Kleinigkeiten, die man gar nicht früher so bedacht hat irgendwie. Deswegen also dieses in der Matrix arbeiten, international arbeiten, da öffnet einem auch andere Türen. Man kommt auch an andere Leute ran. Auch dieses Netzwerk, was wir haben. Wir teilen jede Idee miteinander. Wir machen globale Themen zusammen. Man hat auch eine ganz andere Power am Ende des Tages, weil man natürlich auch Themen, globale Themen, viel besser spreaden kann, was viel schöner ist und man auch ein Gehör kriegt, ein größeres Gehör kriegt. Also das, muss ich sagen, ist ganz, ganz toll und ich kann mir auch eigentlich gar nichts anderes mehr vorstellen. So lustig das ist, man denkt immer, man ist so fein, so wie man gerade arbeitet und dann kommt so ein Umbruch und der Umbruch ist nur für was Gutes und das, also muss ich echt sagen, liebe ich sehr. Jetzt habe ich wahnsinnig viel geredet. Und du hast nicht eine einzige Frage gestellt.
Ja, war ja auch überhaupt nicht nötig, aber jetzt kommt sie.
Kommt auch echt noch eine Frage?
Ja, warum denn nicht?
Ja, bitte.
Nein, ich glaube, was die meisten auch interessiert ist, wie wählt ihr denn eure Models überhaupt aus? Nach welchen Kriterien geht ihr eigentlich? Wie schafft es ein Model aufs Cover oder alleine schon in die Modestrecke der Vogue?
Also zuallererst glaube ich, was wichtig ist, ich würde es ungern nur so runterbrechen auf Model, aber ja, ich finde für mich sind es, ich mag den Überbegriff Talent ganz gerne, weil ich das impliziert, das inkludiert eigentlich auch alles. Das kann ein Model sein, das kann eine Schauspielerin sein, das kann ein Sänger sein, eine Sängerin sein, kann aber auch ein Hair- und Make-up-Artist sein irgendwie. Also alles sind Talents und das finde ich gut. Und wie wir sie aussuchen, das ist wirklich, was wir gelernt haben und das vielleicht auch ein bisschen die Leserin, der Leser vorgibt. Es macht Sinn, an einen Cultural Moment ein Talent auszusuchen. Es muss an einen Cultural Moment geknüpft sein. Das muss man sich vorstellen, wenn zum Beispiel eine große Kampagne rauskommt mit einem Mädchen und mit einem Model und du das natürlich weißt, weil du mit den Agenten gut vernetzt bist und die natürlich auch ein bisschen secretly dir erzählen, was los ist, dann weißt du natürlich, dass das Model
einen gewissen Hype gerade hat oder eine gewisse Relevanz hat und wir natürlich bei der Vogue, bei der Glamour, GQ und AD immer am Zahn der Zeit sind und wir eigentlich immer ein Quäntchen vor allen anderen dran sind, weil wir immer wissen, wir haben genau dieses Gespür, was kommt, und das wissen wir deshalb so gut, weil wir extrem gut vernetzt sind und weil natürlich Condé Nast so einen unfassbar guten Ruf genießt. Deswegen haben wir diese tolle Connection zu den Leuten, die uns natürlich vielleicht auch mal ein Stück weit mehr Informationen geben als vielleicht jetzt einem anderen Publishing-Haus oder so. Deswegen, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man das an so ein Cultural Moment anknüpft. Sprich, das kann auch bei einer Sängerin oder bei einem Sänger, kann es auch mal ein Album-Release sein, ein Single-Release sein. Und wenn wir, das musst du dir vorstellen, zeitgleich mit dieser Kampagne von einem Model rauskommen oder mit dem Album-Release von der Sängerin, einem Sänger, dann hat es einen ganz, ganz großen PR-Buzz. Und das ist so eine Win-Win-Situation, nenne ich es immer. Klar sind natürlich, sieht man die Kampagne und die Leute draußen natürlich sehen die Kampagne genauso wie wir und sehen aber auch, ah stopp, wenn ich an den Flughafen gehe in München, sehe ich einen großen Banner mit Vogue, GQ, Glamour und AD. Ah, ich erkenne das Mädchen, das ist doch das Mädchen von XYZ-Kampagne. Oder ah, das ist der Sänger, der doch gerade ein neues Album aufgenommen hat, der ist doch gerade überall in der Promo. Und das, glaube ich, dieser Wiedererkennungswert und dieses, dass du diesen Aha-Moment hast, dass du sagst, ach, stimmt, den habe ich ja da schon gesehen. Jetzt sehe ich den auch am Newsstand auf der Vogue auf dem Cover. Toll. Und das animiert die Leute, das Heft zu kaufen. Und ich glaube, dass du, wenn du das natürlich dann verlängerst, immer 360 Grad gedacht, und das finde ich, da sind wir bei Condé Nast auch extrem weit vorn, dass wir alles, jedes Covershooting ist 360 Grad gedacht. Das heißt, dass wir nie nur Print machen. Wir machen immer ein Interview eigentlich mit dazu. Wir machen immer ein Bewegtbild mit dazu. Wir machen immer Videos mit dazu. Und so holst du auch unterschiedliche Zielgruppen ab und so holst du auch jeden eigentlich ab, weil es ist für jeden was dabei. Derjenige, der gerne Print liest, hat ein ganz schönes Cover, eine schöne Modestrecke, hat ein schönes Interview zu lesen. Aber derjenige, der nur auf Social unterwegs ist, sieht das Ganze auf Instagram, sieht das Ganze auf YouTube oder auf TikTok. Und das, glaube ich, ist unfassbar wichtig, dass du auch diese verschiedenen Medien bedienst. Und das machen wir, das ist bei uns wirklich unausgesprochen klar, dass das sein muss. Also das ist gar nicht... Machen wir das jetzt oder? Das ist unausgesprochen klar, dass einfach alles bedient wird und das ist auch gut so.
Mega.
Ja.
Dominik, ich habe noch eine letzte Frage. Wie sieht denn eigentlich so ein ganz klassischer Alltag von einem Castingdirektor aus? Wie kann ich mir das so vorstellen?
Also in so einem Casting sind super, super viele Stakeholder, nennen wir es immer, involviert. Natürlich Kerstin, Chefredakteurin von der Vogue.
Kerstin Weng.
Kerstin Weng von der Vogue. Um so ein Cover auf die Beine zu stellen und zu sagen, so man hat sich für einen Coverstar entschieden und committed, sind super viele Leute involviert. Das ist so ein richtiger Prozess auch. Und ich bin super dankbar, dass Kerstin bei der Deutschen Vogue jetzt ist. Abgesehen davon, dass es mit ihr ein unfassbar schönes Arbeiten ist, sehr, sehr angenehmes Arbeiten ist, ist Kerstin so, die hat so Lust auf neue Sachen auch. Ich finde, die sprudelt so vor Ideen, was ich mega finde. Und ich finde es ganz toll, dass genau Kerstin genau dieses, was ich vorhin gesagt habe mit diesen 360 Grad, dass nicht nur Kerstin, alle Chefredakteure oder Head of Editorial Content, wie wir sie jetzt neu nennen bei uns bei Condé Nast, auch Tobias Frerix von der GQ oder Felix Wagner von der AD und Theresa Pichler ist auch neu dazu gekommen bei der Glamour, haben alle diese Lust auf Neues und du merkst, dass sie auch alle irgendwie diese 360 Grad bespielen wollen. Also es ist nicht nur so, dass es Print, sondern es ist auch wirklich der Fokus auch auf Online und auf digital gesetzt wird.
Ja, da habt ihr einen riesen Step gemacht, gell,
online. Wahnsinn. Und diese Videoformate funktionieren extrem gut. Wir sehen es ja an den View-Zahlen. Die Leute haben richtig Lust, diese Videos anzuschauen. Zum Beispiel bei GQ, dieses 10 Essentials Videoformat funktioniert wie verrückt. Auch Vogue in the Bag oder bei AD.
Dieses 12 Hours with
auch.
Da ist die Maike Inga bei uns auch in einem YouTube-Video.
Genau, Maike Inga war auch auf der Deutschen Vogue schon Cover. Auf dem Cover. Genau. Also das ist das Schöne, dass wir da eben so diese Möglichkeiten sind irgendwie unbegrenzt und das finde ich toll bei Condé Nast. Und auch nochmal zu sagen, auch mit Kerstin und mit den ganzen Head of Editorial Concepts, ich finde es ganz schön, dass du wirst auch immer gehört. Also das ist das Tolle bei jedem Einzelnen. Du kannst Ideen reingeben und sind sie, also ich meine, jeder, der mich kennt, weiß, okay, ein bisschen crazy nut manchmal und vielleicht auch eine komische Idee, aber du kriegst immer ein Gehör und das finde ich mega schön und das ist dann so ein gemeinsames. Man sagt dann so, man findet am Ende die genau richtige Person, die aufs Cover soll. Und das muss ich sagen, das ist ein ganz tolles Zusammenarbeiten. Und man muss sich das wirklich ein bisschen so vorstellen, dass man mit jedem Head of Editorial Content hast du wirklich immer deine, ich nenne sie immer 101s, und dann macht man wie so einen Brainstorming-Termin und geht die verschiedenen Ausgaben durch und schaut sich eben verschiedene Cultural Moments an, was passiert gerade, welcher Film kommt gerade raus, was könnte zu welcher Ausgabe gerade passen, welcher Star passt gerade dazu.
Wie schnell seid ihr eigentlich immer im Vorlaufzeit? Also wenn zum Beispiel jetzt...
Das ist eine sehr gute Frage. Wir sind extrem weit im Vorlauf. Wir sind super, super weit im Vorlauf. Weil wir immer natürlich schnell sein möchten. Wir wollen immer natürlich auch die Ersten sein, die gewisse Personen dann, die Leute auf dem Cover featuren. Wir wollen immer eigentlich die Ersten sein. Deswegen musst du auch schnell sein. Weil, wie man sich vorstellt, es gibt natürlich ganz, ganz, ganz viele Hefte natürlich. Und am Ende des Tages, der Erstkommal zuerst. Obwohl ich auch sagen muss, bei Condé Nast, bei der Vogue, GQ, Glamour, AD, es sind natürlich alles High-End-Premium-Titel, wo natürlich jedes Model, jedes Talent natürlich immer priorisieren würde. Das muss man ganz klar sagen. Was schön ist, das ist ein absolutes Qualitätsmerkmal und das zeichnet uns ja auch aus. Und so ist auch the way of working. Und das finde ich intern bei uns auch schön, dass dieser Qualitätsanspruch nicht nur vor der Kamera stattfindet, sondern auch hinter der Kamera. Heißt, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, dass jeder gehört wird. Bei uns, wir haben das ganz oft, dass wir, wenn wir Redaktionssitzungen haben, dass wir wirklich auch super tolle Ideen, was heißt wirklich auch, dass wir, jeder darf seine Ideen, sag ich mal, in den Topf schmeißen. Bei uns ist die ganze Redaktion mit dabei und jeder darf Ideen reingeben, weil nur so...
Du musst Ping-Pong spielen.
So ist auch unser Miteinander bei Condé Nast, das muss ich echt sagen, dieses, man geht gerne zur Arbeit, das ist ein super cooles Office. Ich weiß nicht, ob du schon mal bei uns... Ja, du warst ja, bei uns, mit Maike warst du bei uns.
Ich war mit Maike, da so. War ich mit meinem Baby noch, da war Charlie noch mit so dabei. Nämlich. Charlie war bei der ersten Woche mit Maike auch.
Und weißt du noch, das erinnere ich noch, wie du das erste Mal, da stand ich mit Anne und mit ich selber in der Lobby und du kamst mit Maike rein. Und weißt du noch, wie du uns gefragt hast, und was sagt ihr und was denkst du? Wo wir beide gesagt haben, der ist nichts mehr zu sagen. Das ist alles, es ist alles gesagt. Du siehst Maike und du weißt, it's happening. Und deswegen, das ist toll. Und da will ich auch nochmal sagen, was ganz schön ist, und das vergessen ganz viele, dass wir auch die Power haben und die auch wirklich gezielt nutzen. Ne? Wir machen auch teilweise Stars. Also wir haben die definitiv. Möglichkeit, aus einem
noch etwas Unbekannteren.
Genau, aus einem Newcomer. Deswegen, ich sag gerade gar nicht nur Model, das kann alles sein, ein Star zu machen. Und das ist das Schöne. Und das finde ich nochmal ganz toll, das möchte ich auch nochmal sagen, dass da wirklich die Head of Editorial Contents wirklich total auch offen dafür sind, zu sagen so, ja, wir sehen da was und wir featuren die Person auf dem Cover und wir machen einen Star draus. Und das ist toll, weil die Power haben wir bei den verschiedenen Titeln wie Vogue, GQ, Glamour und AD. Das ist einfach eine Auszeichnung und da machst du auch Stars damit. Deswegen, also ich bin absolut dankbar für diese Matrix-Organisation, absolut dankbar, dass wir auch so close mit diesen Chefredakteuren arbeiten dürfen, weil das war für mich auch eine neue Erfahrung, auch mit unterschiedlichen Leuten von unterschiedlichen Heften zu arbeiten, weil jeder natürlich auch anders ist und auch einen anderen Fokus auch teilweise hat, was mega spannend ist. Das macht das Ganze echt sehr, sehr spannend. Deswegen, tausend Dank nochmal an mein tolles Team. Wir sagen alles Schleimer. Aber nein, ich muss eigentlich sagen, tausend Dank Kerstin, Tobi, Felix und Theresa. Ein sehr, sehr schönes Arbeiten mit euch. Vielen, vielen Dank.
Ich habe dich die Frage schon mal gestellt. Ich war sehr überrascht über deine Antwort. Ich stelle sie dir nochmal. Welches Model wünschst du dir unbedingt nochmal auf das Cover? Was ist so sein Traum, der bisher noch nicht in Erfüllung gegangen ist?
Da muss ich gar nicht so lange nachdenken, ehrlich gesagt.
Wir bleiben in Deutschland.
Ja, nicht, weil du mich schon mal gefragt hast, sondern weil das wirklich, das ist für mich, also ich mach's kurz, das ist Claudia Schiffer. Und ich sage auch, warum es Claudia Schiffer ist. Ich habe nämlich eine sehr, sehr schöne Geschichte dazu. Weil Claudia Schiffer beschäftigt mich oder begleitet mich schon sehr, sehr lange, wo ich da nicht mehr wusste, was überhaupt ein Casting Director ist oder was ein Casting Director überhaupt macht. Also, Claudia Schiffer habe ich das erste Mal gehört. Da bin ich noch in die Grundschule gegangen. Da hat man noch diese Poesiealben, ich glaube, so heißen diese Freundschaftsalben, genau, die du deinen Freunden gibst, deinen Freundinnen gibst, die dann Bilder von sich reinkleben und so Nicknames reinschreiben und sagen, was ist ihre Lieblingsessen, was ist ihre Lieblingsfarbe,
genau, und so weiter. Und
unter anderem auch, was ist dein Lieblings, ich glaube, es heißt natürlich nicht Celebrity, aber was ist dein Lieblings, dein Star, glaube ich, hieß es damals. Was ist dein Lieblingsstar? Und ich habe das damals, weil ich nicht genug kriegen konnte von diesen Alben, habe ich das meiner Nachbarin und meinem Nachbarn gegeben, Zilli und Luigi, die immer auf mich aufgepasst haben, wenn meine Eltern irgendwie nicht da waren. Und Zilli hat die besten Pfannkuchen überhaupt des Lebens gemacht. So ein kleiner Sidefact, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich das Luigi mal gegeben und hat das ganz brav ausgefüllt und richtig schön. Und dann habe ich das durchgelesen abends in meinem Bett und habe so gesagt, so, Lieblingsperson oder Star, den er so crushed, und dann stand da Claudia Schiffer. Und dann habe ich gesagt, Claudia Schiffer, Wahnsinn. Habe ich gefragt, Luigi, wer ist denn eigentlich Claudia Schiffer? Sie ist nicht mal bei ihm, war nochmal das erste. Ganz tolles deutsches Topmodel. Und ich so, Topmodel, okay, klar. Natürlich wusste man damals, was ist ein Model irgendwie, aber ich hatte gar kein Gesicht dazu, weil es gab damals noch kein Internet, kein Handy und nichts. Und dann sag ich, ja, okay, schön. So nach dem Motto. Genau, und das war das erste Mal, dass ich den Namen Claudia Schiffer gelesen habe. Und dann, natürlich, je älter man wurde, klar, Claudia Schiffer, nach wie vor. Also,
das ist kein Topmodel, sie ist ein Supermodel.
Ja, es ist
das ist nochmal eine ganz andere Kategorie.
Ja, she's an Icon.
Ja.
Und natürlich seitdem Claudia Schiffer immer, immer, immer wieder gehört, gesehen. Natürlich auf der Deutschen Vogue auch diverse Male gewesen. Und aber man muss wissen, also ihr fragt euch, hey, du machst doch das Casting für die Deutsche Vogue auch, wieso sagst du das jetzt? Ja, ich habe, also damals, das haben andere Casting-Direktoren damals verbucht, Claudia Schiffer. Ich bin bislang noch nicht zum Zuge gekommen und durfte bislang noch nicht Claudia Schiffer buchen.
Aber ich bin sehr zuversichtlich.
Ich hoffe so sehr, weil ich bin wirklich, ich finde, Claudia Schiffer ist ein, also soll unfassbar auch eine ganz tolle Aura haben, und ich möchte das mal erleben. Ich möchte am Set sein mit Claudia Schiffer. Ich möchte diese Aura mal erleben, von der jeder mir erzählt. Jeder sagt mir, wenn Claudia Schiffer in den Raum reinkommt, dann ist es wie, als würde sie den Boden unter den Füßen wegziehen. Das muss so ein brutaler Moment sein. Aber lustigerweise sagt auch jeder, sie ist so ein bisschen, ich will gar nicht mal schüchtern sagen, aber so sehr zurückhaltend, aber hat trotzdem diese krasse Aura. Und das würde ich gerne mal sehen und erleben. Und das ist wirklich noch was, und man muss ja immer noch Träume haben und Ziele haben. Und das ist was, ich würde wahnsinnig gerne mal Claudia Schiffer am Set erleben. Und Claudia Schiffer dank mir verbucht auf dem deutschen Cover der Deutschen Vogue sehen. Das würde ich gerne mal sehen.
Klingt mega.
Ja.
Das hängst du dir dann auch richtig schön groß in deine Wohnung.
Das kannst du aber glauben. Das kannst du sowas von glauben. Ja, das wäre ein großer Traum von mir. Und ich finde, man darf immer Träume haben und soll man haben, weil das pusht einen auch. Und das ist was, das würde ich gerne mal machen.
Mega. Was ein schönes Schlusswort.
Ja. Ist das schon zu Ende, das Gespräch?
Wir gehen wie im Flug, hä?
Das ging.
Und schon
ist wirklich wie ein Flug.
Ja, nee, es war total schön. Danke für deine wirklich spannende Story.
Vielen Dank.
Ich glaube, dass jetzt viele wirklich einen ganz, ganz tollen Einblick reinbekommen haben, wie es tatsächlich abläuft. Ich glaube, es ist immer so ein großes Mysterium, dieses Model-Business. Und wir sind ja jetzt hier, um das alles einfach mal so ein bisschen tatsächlich zu zeigen. Und ich freue mich so sehr. Und das Lustige ist, ein kleiner Funfact: Seit anderthalb Jahren versucht Dominik, mit mir einen Kaffee zu trinken. Wir wohnen beide in München. Ich musste ihn jetzt nach Hamburg fliegen und mich ebenso, damit wir endlich einen Kaffee trinken.
Und nein, und ich muss dazu sagen, es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie denken würde, man hat irgendwelche Allüren oder gar nicht. Wir schaffen es einfach beide nicht, weil du bist busy, ich bin busy. Ich habe meinen kleinen Hund zu Hause, du hast deinen Sohn zu Hause. So, aber ja.
Aber wir haben es geschafft, und das ist die größte Freude. Nein, das ist mega. Ich danke dir tausendmal, dass du hergekommen bist für dieses fantastische Interview.
Ich danke dir für dein Vertrauen. Das hat sehr Spaß gemacht. Mir, es ging wie im Flug.
So soll es sein.
Vielen Dank.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.
Danke euch fürs Zuhören. Das war The Model's Voice. Wenn ihr mehr über diesen Podcast, über Miha oder über meine fantastischen Gäste erfahren wollt, schaut doch gerne in die Shownotes. Hier findet ihr alle Links und weitere Infos. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch diesen Podcast. Vielen lieben Dank und hoffentlich bis ganz bald. Eure Miriam.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.